Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Wer sich für Geschichte interessiert, und das tut ihr ja, liebe History-Gemeinde, sonst wärt ihr nicht hier, ne? Wer sich für Geschichte interessiert, der muss bei der AfD eigentlich an seine Grenzen kommen. Vielleicht haltet ihr es ja sogar mit der AfD, deshalb gebe ich euch an der Stelle mal ein Beispiel. Maximilian Krah, der ist AfD-Politiker und seit neuestem übrigens auch Mitglied des Deutschen Bundestags, hat seinen Wahlkreis Chemnitzer Umland, Erzgebirgskreis Römisch 2 gewonnen und ist mit Direktmandat ab nach Berlin. So, letztes Jahr war dieser Maximilian Krah aber noch Spitzenkandidat der AfD bei den Europawahlen. Bis er, was könnt ihr euch jetzt entscheiden, wahlweise Dummes und oder Ekelhaftes gesagt hat. So dumm und oder ekelhaft, dass selbst die rechten Parteifreunde in Italien und Frankreich gesagt haben, nee, vielen Dank, mit dem nicht. So dumm und so ekelhaft, dass er auch im AfD-Bundesvorstand gegangen wurde. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, nicht alle Mitglieder der SS, der Prügel- und Mordkommandos der Nazis, nicht alle SS-Mitglieder seien Verbrecher gewesen. Letztes Jahr waren sich viele einig, dass das nicht ging, inklusive AfD-Bundesvorstand. Nicht mal ein Jahr später sitzt er trotzdem für die AfD im Bundestag. Und da solltet ihr euch einfach fragen, wie es diese Partei mit unserer deutschen Geschichte hält. In der Zwischenzeit versuchen wir zu erklären und Fragen zu beantworten, was diese SS eigentlich war, nämlich eine Verbrecherorganisation. Denn genau vor 100 Jahren ist sie gegründet worden.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Das wird also heute wieder relativ unschön, Matthias. Grüß dich. Deshalb wir vielleicht mit was Schönem anfangen. Jetzt im warmen Mai demnächst geht es nach Kiel.
Und da bleiben wir thematisch sozusagen bei der Sache von heute. Da geht es nämlich um Mein Kampf. Der wurde 1925 veröffentlicht. Ihr könnt dabei sein. Anmelden könnt ihr euch unter deutschlandfunknova.de am 15. Mai in Kiel.
Also eine Stunde History live in Kiel. Und dann kommen wir im Juni nach Erfurt, das wird, glaube ich, sehr, sehr schön, aufs Krämerbrückenfest.
Jawohl, da kribbelt's jetzt schon. Das ist nämlich Open Air und wir haben 1500 Stühle für euch reserviert. Ihr braucht euch nicht anzumelden. Wir reden über die Via Regia. Das war eine mittelalterliche Straße, auf der sehr viel Handel getrieben wurde und auf der sehr viel Bewegung war, unter anderem eben auch auf der Krämerbrücke.
Da ging es los mit der Globalisierung, wenn man so will. Da war sie sogar schon voll im Gange, muss man sagen. Matthias, heute jetzt aber die SS. Wurde im April 1925 gegründet, also vor 100 Jahren und damit nebenbei übrigens noch knapp 8 Jahre, bevor die Nationalsozialisten die Macht übernommen haben, also zum Zeitpunkt der sogenannten Machtergreifung, hatten die Nazis schon 8 Jahre lang ihre sogenannte Schutzstaffel. Dafür steht SS nämlich. Ihre Geschichte fängt aber, wir müssen noch ein bisschen weiter nach vorne gehen, noch einige Jahre früher an.
Ja, da war nämlich die sogenannte Stabswache eingerichtet worden. Sie diente als Saalschutz bei Hitlerreden natürlich und auch bei anderen Versammlungen der NSDAP. Aber es gab von Anfang an in dieser Partei Machtkämpfe und dabei wurde die Auflösung der Stabswache betrieben. Dafür wurde Mitte 1923 der Stoßtrupp Adolf Hitler gegründet. Mhm. Der sogenannte Hitler-Putsch am 9. November 23, der scheiterte ja bekanntlich. Hitler wurde 2 Tage später festgenommen und später zu 5 Jahren Festungshaft verurteilt. Er wurde aber frühzeitig auf Bewährung entlassen und zwar am 20. Dezember 1924. Und er begann dann sofort mit der Reorganisation der NSDAP und im Zuge dieser Neuorganisation wurde am 1. April 1925 erst der Saalschutz, dann das Schutzkommando oder die Sturmstaffel gegründet. Und daraus wurden dann die Schutzstaffel bzw. die SS.
Okay, also von Saalschutz zu Schutzkommando über Sturmstaffel zur Schutzstaffel. Da wären wir jetzt bei der SS, einer Organisation ja praktisch innerhalb der NSDAP, Matthias, mit welcher Stellung?
Na, die war sehr, sehr umstritten und zwar von Anfang an. Das änderte sich natürlich, aber erstmal war sie umstritten. Es gab viele Auseinandersetzungen um die Macht innerhalb der NSDAP und natürlich auch um die Gunst Hitlers. Die SA gab es schon sehr viel früher, nämlich seitdem es Saalschutz bedurfte bei Veranstaltungen der NSDAP, also etwa ab 1920. Und diese Sturmabteilung sah in der SS natürlich eine Konkurrenz und das wurde auch persönlich ausgetragen mit Denunzierungen oder, heute würden wir sagen, Fake News bei Hitler. 1926 wurde Franz Pfeffer von Salomon oberster SA-Führer und ihm unterstellt waren alle paramilitärischen Verbände und auch die Hitlerjugend. Und damit war die SS anfangs eine Unterabteilung der SA. Und Heinrich Himmler, der spätere Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, der war Sekretär des obersten SA-Führers.
Das heißt aber, SS und SA, egal in welcher Konstellation sie eigentlich zueinander standen, waren immer schon in Konkurrenz.
Ja, das war so und es konnte natürlich nicht lange gut gehen, weil die Chefs von SA und SS immer versuchten, die Oberhand zu gewinnen. Himmler wurde am 6. Januar 1929 Chef der SS. Davor waren Julius Schreck und Ernst Haydn in diesem Amt gewesen. Und nahezu zeitgleich wird Ernst Röhm Chef der SA. Und es schwelte immer ein Machtkampf zwischen SA und SS und der endete in der sogenannten Nacht der langen Messer vom 30. Juni auf den 1. Juli 1934. Das war der sogenannte Röhm-Putsch. In Wahrheit aber war es ein Putsch gegen Röhm.
Und damit hatte die SS dann auch die Oberhand gegen die SA endgültig gewonnen, kann man so sagen.
Das kann man so sagen, aber es war noch mehr, was da passierte, denn auch bei diesem Putsch wurden missliebige Generäle wie Kurt von Schleicher, der Linksabweichler Gregor Strasser oder Ferdinand von Bredow aus dem Reichswehrministerium umgebracht und viele, viele andere mehr. Das alles waren Personen, die in irgendeiner Weise mit dem Kurs der Regierung, der Partei oder auch Hitlers selbst nicht zufrieden waren und somit dem Griff nach der totalen Macht in Deutschland im Wege standen und schlicht und ergreifend weggeräumt werden mussten.
Die wurden weggeräumt, denn die Gewalt lag nun in Händen der SS, in der persönlichen Leib- und Prügelgarde Hitlers. Das ist ein Zitat. Und von dieser SS und ihrer Gründung erzählt uns jetzt nochmal Esther Körfgen.
Es beginnt im Mai 1923 auf der verräucherten Kegelbahn des Münchner Wirtshauses Torbräu.
Noch eine Runde, Fräulein.
Jawohl.
Die Männer, allesamt Weltkriegsveteranen, erheben ihre Gläser auf Adolf Hitler.
Auf Adolf Hitler!
Auf Adolf Hitler!
Sie schwören, ihn unter Einsatz ihres Lebens gegen alle Feinde zu schützen. Gummiknüppel und Pistolen werden ihre Waffen sein, schwarze Mützen mit silbernem Totenkopf ihr Kennzeichen. Der Stoßtrupp Adolf Hitler. Es wird ihn nicht lange geben. Nach Hitlers dilettantischem Putschversuch im November 23 wird er verboten. Genau wie SA und NSDAP. Um anderthalb Jahre später, nach Hitlers Freilassung aus der Haft, gleich wieder aufgebaut zu werden.
Ich sagte mir damals, dass ich eine Leibwache brauchte, die, wenn sie auch klein war, mir bedingungslos ergeben wäre und sogar gegen ihre eigenen Brüder marschieren würde.
April 1925. Die Schutzstaffel entsteht, kurz SS. Geburtsort ist wieder das Münchner Torbräu. 8 Mann, fast alle aus dem alten Stoßtrupp, bilden den Anfang. Doch schon bald kommen in anderen Städten weitere Schutzstaffeln hinzu. Kleine, schlagkräftige Elitetruppen von 10 Mann. Ihre Mitglieder gesund und kräftig gebaut. Mindestens 1,70 groß, 23 bis 35 Jahre alt und natürlich von arischer Abstammung.
Chronische Säufer, Waschweiber und mit anderen Lastern Behaftete kommen nicht in Betracht.
So steht es in der ersten Richtlinie der SS. Ihre Aufgaben fasst Organisator Julius Schreck so zusammen.
Versammlungen schützen, Werbung von Abonnenten und Inserenten für den völkischen Beobachter, Werbung von Mitgliedern für die Partei.
Ähnlich wie die Mitglieder der SA, der sogenannten Sturmabteilung. Mit dem Unterschied, dass die Männer der SS noch brutaler bei den Saal- und Straßenschlachten mitmischen als die SA. Sie provozieren Prügeleien mit Kommunisten und dem sozialdemokratischen Reichsbanner, setzen dabei erbarmungslos Messer und Pistolen ein und mit Karabinern versehene Lederriemen. Etwa in Sachsen. Da stellt Oberorganisator Alois Rosenwink fest,
wagt es kein Marxist mehr, unsere Versammlungen zu stören, seitdem in Chemnitz im Marmorpalast die Vereinigten Schutzstaffeln die Kommunisten nicht nur furchtbar verprügelten, sondern zum Teil auch noch zum Fenster hinauswarfen.
Beim Reichsparteitag der NSDAP im Juli 26 gibt es in Deutschland bereits 75 Staffeln mit rund 1000 Mitgliedern. Scharfe Eintrittsbedingungen, eiserne Zucht, harte Dienstanweisungen halten das Elitegefühl der SS hoch. 1929 beruft Hitler als neuen Reichsführer Heinrich Himmler an ihre Spitze.
Wir sehen unsere Aufgabe darin, zu wetteifern an blindem Gehorsam, an einem Chorgeist und einer Kameradschaft, die allen, die nicht in unseren Reihen stehen, unbegreiflich sind.
Zum Zeitpunkt der sogenannten Machtergreifung 1933 stehen rund 52.000 Mann in den Reihen der SS. Darunter Mitglieder aller Schichten, vom Kleinkriminellen über den Freiberufler bis zum Adligen. Sie gehen äußerst brutal vor, erzwingen die Beflaggung öffentlicher Gebäude mit dem Hakenkreuzbanner, zerschlagen das Mobiliar von Gewerkschaftshäusern, misshandeln politische Gegner und Juden und foltern sie in improvisierten Lagern. Enthemmt von Alkohol, beflügelt von einem Männerbundkult.
Und so singen wir heute unser Lied. Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu.
Die bedingungslose Treue der SS-Mitglieder nutzt Hitler und lässt sie als eine Art Parteipolizei auch innerhalb der konkurrierenden SA aufräumen. Deren Führer Ernst Röhm ist Hitler schon lange ein Dorn im Auge, ein ehrgeiziger Querulant mit eigenen Plänen. Im Juni 1934 bringen SS-Rollkommandos sämtliche Führer der SA in einer einzigen Nacht um.
Als Soldaten wissen wir aus Überzeugung, dass nur der Gegner nicht mehr schadet, der Tod und er vernichtet ist.
Nachdem Hitler das Amt des Reichspräsidenten übernommen hat, wird die SS eine selbstständige Organisation und beginnt zur mächtigsten Terrororganisation des sogenannten Dritten Reichs aufzusteigen.
Die Gründung der SS und ihre Verwandlung im Laufe der Jahre, Esther Körfgen hat es für uns erzählt hier in Eine Stunde History. Und bei diesen Verwandlungen, bei denen machen wir weiter mit Historiker Martin Küppers, der die Forschungsstelle Ludwigsburg leitet, zur Erforschung eben von NS-Verbrechen. Grüße Sie, Herr Küppers.
Ja, ich grüße Sie auch.
Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt auf dem Zeitstrahl praktisch wir über die SS sprechen, Herr Küppers, reden wir doch über eine andere Organisation beinahe, oder?
Ja, absolut. Ich meine, es macht großen Sinn, da zu unterscheiden zwischen einer SS vor dem Januar 1933 und danach, eben nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten.
Dann fangen wir doch vielleicht vor 33 an. Also was war die SS zum Zeitpunkt ihrer Gründung?
Exakt, das ist also eine Schlägertruppe von anfangs April 1925 gerade einmal 8 Typen. Mhm. Teilweise sind das Dudes-Freunde Hitlers.
Okay.
Und die sind eben eine persönliche Leibwache von Adolf Hitler und eben auch Saalschutz, so ja diese Abkürzung SS aufgeschlüsselt. Ein Jahr später heißt das dann Schutzstaffel, aber in den ersten Jahren dümpelt diese SS im Grunde genommen in relativer Bedeutungsferne. Mhm. Das ändert sich erst mit dem Jahr 1929.
Sie dümpelt, bleiben wir noch kurz beim Dümpeln, auch im Schatten der SA, die sozusagen ihre natürliche Konkurrenzorganisation ist?
Unbedingt, ja. Die Sturmabteilung, also organisatorisch und personell ungleich stärker, das ist eine der großen NS-Organisationen und die SS ist da nur eine kleine Abwandlung. Aber vor 1933 wichtig auch wahrzunehmen, dass auch die SS eine Schlägertruppe gewesen ist, die eben ganz systematisch daran mitgewirkt hat, die erste deutsche Demokratie auszuhöhlen, aktiv zu bekämpfen und dann eben für dessen Ende eben auch was Entscheidendes beizutragen.
Können Sie uns aber vielleicht noch mal etwas genauer erklären, warum diese beiden Schläger und ja sogar Mordkommandos SA und SS überhaupt ein Problem miteinander haben? Also ich formuliere jetzt mal ganz stumpf, eine Partei wie die NSDAP, die eben auch über Gewalt sich Zugriff zur Macht verschaffen will, könnte doch beinahe zwei solcher Organisationen gebrauchen.
Hat sie auch, nur sprechen wir da über vielerlei Machtintrigen und Konkurrenzverhältnisse. Und da ist dann vielleicht der Sommer 1934 ganz entscheidend, wo eben Nazi-Diktion der sogenannte Röhm-Putsch stattfindet, eine Verschwörungstheorie der Nationalsozialisten selbst, die damit im Grunde genommen die SA entmachten und in der Machtfunktion quasi die SS damit viel stärker einsetzen. Da passiert also etwas, was ein Girondist während der Französischen Revolution mit dem ja weltberühmt gewordenen Satz charakterisiert hat: Die Revolution frisst ihre Kinder. Mhm. Und genau so können wir uns das eben auch für den Ausschluss der SA durch ganz zentral auch die SS von der nationalsozialistischen Macht vorstellen. Da wird die SA letztlich nicht mehr ganz opportun. Die wollte beispielsweise in die Wehrmacht als offizielle Armee übernommen werden. Hitler denkt da in andere Richtung und deswegen dieser Machtkampf, durch den die SS überhaupt erst das wird, was sie dann später noch weiter eskalierend an Machtzuwachs erfährt.
Da waren wir jetzt eben schon 1934, als die SS sich endgültig gegen die SA durchsetzt. Sie hatten aber, da möchte ich noch mal kurz hin zurückspringen, Herr Küppers, 1929, also 5 Jahre zuvor, auch als wichtiges Jahr ausgemacht. Da haben wir vorhin schon gelernt, dass es zum Beispiel das Jahr, in dem Heinrich Himmler Chef der SS wird. Warum ist dieses Jahr 1929 aus Ihrer Sicht so wichtig?
Ja, ganz genau aus diesem Umstand eben auch. Da wird ein einstiger Hühnerzüchter und echter Esoteriker Anhänger der wirklich absurdesten Verschwörungstheorien vom Stellvertreter eben zum Reichsführer SS. Und dieser Himmler ist dann genau derjenige, der die SS mit entscheidenden Weichenstellungen in das Organisationswesen trägt, die es dann später auch in der nationalsozialistischen Diktatur, im nationalsozialistischen Deutschland ausmachen soll. Das lässt sich personell auch eindeutig nachweisen. Noch 1928 die SS wenige 100 Mann stark und unter der Ägide Himmlers dann eben schon im Folgejahr, in den 2 Jahren später, ein Vervielfachen der Macht. Und vor der Machtübertragung an die Nationalsozialisten müssen wir dann immerhin von der Größenordnung der SS in einer Personalstärke von gut 50.000 Mann ausgehen. Mhm.
Die SS gewinnt also diesen internen Machtkampf, auch blutig, schaltet die innere Opposition in der NSDAP aus. Und was macht sie dann, Herr Küppers? Dann schaltet sie im Grunde allen politischen Widerstand im ganzen Land aus, oder?
Das tut sie, ja.
Und oder übertreibt man das vielleicht auch bei der Charakterisierung der SS?
Nein, ganz sicher nicht, aber es sind ganz entscheidende Prozesse, die da eben auch stattfinden. Mhm. Das ist einerseits SS, Organisationswesen, was ganz systematisch auch in Staatswesen übertragen wird. Also der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei unter Adolf Hitler wird Ende Januar 1933 die Macht übertragen. Mhm. Und jetzt passiert Folgendes. Da wird beispielsweise der Nachrichtendienst der NSDAP, der sogenannte Sicherheitsdienst unter einem nicht ganz Unbekannten, nämlich Reinhard Heydrich, mit der Polizei im Deutschen Reich verwoben. Das heißt, die geheime Staatspolizei, die politische Polizei und die klassische verbrechenaufklärende Kriminalpolizei wird genau mit diesem Sicherheitsdienst systematisch verschränkt. Das gilt genauso beispielsweise für das Strafwesen, wo die nationalsozialistischen, einst wilden Folterkeller, dann staatliche Exekutive werden, eben mit diesem Makrokosmos der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Und SS-Trupps, SS-Mordkommandos sind es dann eben auch, die ganz entscheidend beispielsweise am nationalsozialistischen Vernichtungskrieg in Europa mitbeteiligt gewesen sind.
Da kommen wir jetzt auch noch zu, Herr Küppers. Wir haben ja jetzt schon gesehen, wie Sie sich von sozusagen einer 8-Mann-Schlägertruppe, die sich alle per Du kennen, bis hin zu einer Art Staatspolizei weiterentwickelt haben und dann mit Beginn des Zweiten Weltkriegs schließlich nochmal eine extreme Veränderung hin bis zur, was eigentlich, welche Rolle hatte die SS im Zweiten Weltkrieg?
Das ist ganz entscheidend, das, was Sie sagen, eben zu unterstreichen. Mit dem Zweiten Weltkrieg eskaliert das, was wir heute als nationalsozialistische Vernichtungspolitik wahrnehmen müssen. Mhm. Und da sind es beispielsweise die berüchtigten SS-Einsatzgruppen, die entscheidend an den Massenerschießungen in der deutsch besetzten Sowjetunion beteiligt gewesen sind, diese eben eskalieren lassen. Größenordnung von insgesamt etwa 2 Millionen ermordeten europäischen Jüdinnen und Juden im Rahmen dieser Massenerschießungen. Das heißt, da ist die SS ganz entscheidend beteiligt. Genauso an der Shoah in deutsch besetzten Polen, vor allem dem sogenannten Generalgouvernement. Da ist es eben auch SS, die die Vernichtungslager Belzec, Sobibor und Treblinka organisiert und dann unterhält. Und insgesamt die Deportationen, die europaweit organisierten Deportationen in die Vernichtung werden eben auch von SS auf den Weg gebracht, von SS organisiert und dann eben an den Endorten eben auch von Waffen-SS im beispielsweise dem Synonym für den Holocaust im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau eben dann ja, in die Gaskammern gezwungen, die Menschen dort ermordet.
Historiker Martin Küppers forscht zur Geschichte der SS und hat uns mitgenommen in seine Ergebnisse und seine Arbeit. Danke fürs Gespräch, Herr Küppers.
Ja, sehr gerne.
Wenn man jetzt nochmal ins Detail gehen will, Matthias, in die Strukturen der SS, dann kann man ja erstmal schnell sagen, dass es eben nicht die eine SS gab, sondern verschiedene Untergruppen innerhalb dieser SS. Und die vielleicht bekannteste, dürftet ihr da draußen auf jeden Fall schon mal gehört haben, ist die Waffen-SS.
Genau, diese Waffen-SS gibt es seit 1939, also kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Darin wurden dann vorher schon existierende bewaffnete Einheiten neu organisiert. Dieser Waffen-SS gehörten sowohl die Wachmannschaften der Konzentrationslager als auch andere Kampfverbände an. Also sagen wir einfach mal Infanterie oder um irgendwas zu sagen Gebirgsjäger. Diese Kampfverbände unterstanden im Krieg dem Oberbefehl der Wehrmacht und trotzdem muss man festhalten, dass die SS vor allem in den eroberten Gebieten gegen Partisanen und Widerstandskämpfe eingesetzt wurde und an zahlreichen schwersten Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung beteiligt war.
Das heißt aber auch erstmal ganz stumpf, dass diese SS, so zynisch und bitter das jetzt klingt, viele Aufgaben hatte. Das heißt, sie muss auch viele Mitglieder gehabt haben.
Also ich habe eine Zahl natürlich gesucht und gefunden, etwa 900.000. Sie alle besaßen im Übrigen einen Dolch und da war eine Gravur drauf und die hieß, meine Ehre heißt Treue. Sie waren also Hitler und Himmler verpflichtet und taten, was immer diese beiden Verbrecher ihnen auftrugen, wodurch sie natürlich genauso schuldig wurden.
So ist es. Und diese Verbrechen, die Matthias eben beschrieben hat, wurden eben von Hunderttausenden von Menschen begangen. Hunderttausende waren es, die im Laufe der Jahre durch die SS und ihre verschiedenen Formen und Untergruppen geschleust wurden. Diese Menschen in der SS, ja, die wollen wir uns nochmal genauer anschauen. Das machen wir mit Bastian Hein. Er ist Historiker und er hat das Buch geschrieben, Die SS, Geschichte und Verbrechen. Hallo Herr Hein.
Guten Tag.
Ich frage jetzt erstmal ganz offen mehr ein und vielleicht auch ein bisschen stumpf. Wer war eigentlich in der SS?
Jetzt mache ich das, was Historiker immer gerne machen. Ich differenziere. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Das machen wir auch hier gerne so, jawohl.
Wenn es zu lang wird.
Ja.
Ich würde im Wesentlichen drei Phasen in der Geschichte der SS und damit auch in der Geschichte ihrer Mitgliedschaft unterscheiden wollen.
Mhm.
Die erste Phase wäre das, was man so die Kampfzeit nennt, mit den Anführungszeichen. Also zwischen der Neugründung der SS 1925 und dem Januar 1933. In dieser Zeit war die SS im Wesentlichen Teil der SA und hat sich von der auch nicht sehr stark unterschieden. Das heißt, in der SS waren hauptsächlich rechtsradikale Politaktivisten, Straßenkämpfer, um nicht zu sagen Straßenschläger der Kriegs- und der Kriegsjugendgeneration. Wenn man das versucht zu quantifizieren, 1926 geht man von ca. 1000 Mitgliedern aus, 1930 von ca. 4000 und dann das übliche Wachstum im Zuge der Weltwirtschaftskrise von ca. 52.000 im Januar 1933.
Das war diese Zeit als Leib- und Prügelgarde Hitlers auch?
So könnte man das sagen. Sinn der SS war ja, dem Führer eine wirklich eigene Truppe zur Verfügung zu stellen, während die SA mit ganz am Anfang Göring und später Röhm bzw. Franz von Pfeffer ja sehr starke und auch politisch eigenständige Führer hatte, war die SS eben immer unmittelbar auf Hitler. Mhm.
Dann 1933 verändert sich offensichtlich was.
Da verändert sich eine ganze Menge. Da passiert auch in der SS, man möchte es kaum glauben, das, was man die Märzgefallenen nennt. Das heißt, eine ganze große Zahl von Menschen strömt in die NS-Bewegung, um sich der neuen Bewegung anzudienen und anzuschließen. In der SS geht man davon aus, dass sie zwischenzeitlich sich auf bis zu 400.000 Männer aufbläht.
Mhm.
Das war ein ziemlich unkontrollierter und chaotischer Prozess. Heinrich Himmler, seit 1929 Reichsführer der SS, fand das auch nicht so witzig und hat dann nach 1934 immer wieder versucht, nachträglich auslesen zu lassen. Tatsächlich dabei geblieben sind wohl so circa 200.000 deutsche Männer, die das in ihrer Freizeit gemacht haben. Das ist die sogenannte allgemeine SS.
Mhm.
Und wenn man sich deren Zusammensetzung anschaut, dann...
Aber das heißt, da wurde es quasi schon um die Hälfte reduziert nochmal auf so einen Kern.
Ja, das ist aber nicht nur die Auslese der SS, die sozusagen Leute rausschmeißt, sondern das ist einfach, wie gesagt, diesem chaotischen Prozess der Zeit 1933, 34 geschuldet. Das heißt, Leute sind reingekommen, wurden wahrscheinlich nie ganz erfasst. Das sind also grobe Schätzungen mit den 400.000 und sind dann teilweise einfach nicht mehr hingegangen, haben die Lust verloren, haben andere Dinge zu tun gehabt, haben sich anderen Teilen der Bewegung angeschlossen. Das kann ganz verschieden sein. Ein Teil ist sicher auch dann wieder rauskomplimentiert worden, als Himmler diese Auslese angefangen hat. Aber wenn man sich die SS-internen Quellen anschaut, so ganz stringent ist das nie gelungen und konnte es auch nie gelingen, weil es einfach viel zu kompliziert gedacht war und einen Wahnsinnsverwaltungsaufwand produziert hätte, den die SS dann nie stemmen konnte, beziehungsweise als der Krieg dann losging, schlicht wieder aufgegeben wurde.
Herr Heim, bevor wir da weitermachen, Sie haben gerade da ja auch dieses Hineinströmen in die SS beschrieben, mit der Machtergreifung 33 dann ja letztlich auch. Wie kam man denn dann rein? Konnte man sich einfach melden und sagen, hier, ich möchte bitte mitmachen? Oder wie hat sich das irgendwie so als Prozess dargestellt?
Also auch da gilt es zu unterscheiden. Tatsächlich in der sogenannten Kampfzeit und in dieser überschwellenden Phase 33 war das ein ziemlich chaotischer Prozess. Da gab es zwar Verfahren der Auslese, Verfahren der Formalisierung, die wurden aber schlicht nicht durchgehalten. Wie gesagt, man muss sich das als eine sehr dynamische Bewegung vorstellen, die explosionsartig wächst und teilweise ihre eigenen Kriterien dabei weit unterläuft. Als Himmler dann versucht, das zu organisieren, denkt er mit seinen Leuten einen zunehmend komplexen Prozess, wie das laufen sollte. Da sind dann tatsächlich rassische Musterungen, die Vorlage von Ahnennachweisen bis mindestens 1800, um auszuschließen, dass irgendjemand jüdische Vorfahren hat, die Vorlage von Erbgesundheitsbögen und so weiter und so fort vorgesehen. Wie gesagt, das ist die Theorie, das stand auf dem Papier. Das wurde nach außen immer ganz hart behauptet, dass das in der SS so läuft und sie daher von ein ganz ausgelesenes Korps sei in der Praxis. Wurde auch das nie so durchgehalten und schon gar nicht retroaktiv auf all die angewendet, die schon dabei waren.
Reden wir hier von der Elite der Nazi-Diktatur, zumindest angepeilt und dann vielleicht nie umgesetzt?
Wenn wir uns den Elitestatus anschauen, dann würde ich sagen, steht der auf drei Standbeinen. Zum einen aus der Kampfzeit und der Machtergreifungsphase tatsächlich der Anspruch der unbedingten Treue zu Hitler und einer besonderen nationalsozialistischen Radikalität. Beispielhaft kann man feststellen, dass die Verletztenquote der SS in der sogenannten Kampfzeit um ca. 50% höher liegt als die der SA, soweit die internen Quellen das zeigen. Das heißt, die Leute sind noch gewalttätiger gewesen, sind noch häufiger in Prügeleien verwickelt gewesen etc. Das zweite Standbein des Eliteanspruchs ist dann das, was Himmler sich gemeinsam vor allen Dingen mit Richard Walter Barré, der Reichslandwirtschaftsminister, der aber auch ein sehr hochrangiger SS-Funktionär war, ausgedacht hat. Und das ist ein rassischer oder wir würden sagen rassistischer Eliteanspruch. Das ist das, was ich diese Auslese beschrieben habe. Bei der SS ging es da nicht nur um das Arischsein. Arisch ist gleich nicht jüdisch, also den Ahnennachweis vorzulegen, der belegt, man hatte keine jüdischen Vorfahren, sondern hier gibt es ein wirklich ganz besonderes und ziemlich einzigartiges Konstrukt, und zwar hat sich die SS an die sogenannte nordische Rassenlehre des Hans F. K. Günther angeschlossen und versucht tatsächlich einen bestimmten Typus des in Anführungszeichen nordischen Menschen anzuwerben und reinzuholen. Das sind wohl die Stereotype, die man so hat. Groß, blond, blauäugig. Auch da, wie gesagt, das war das Ideal. In der Praxis sah das ganz anders aus.
Und es war vor allem männlich. Sie haben die ganze Zeit von Männern gesprochen. Spielten Frauen überhaupt eine Rolle in der SS?
Frauen spielten über lange Zeit vor allen Dingen eine Rolle, nämlich die als Mütter in einem ziemlich überdrehten rassistischen Zuchtprojekt. Darré und Himmler hatten tatsächlich, da gibt es aus dem Ende des Jahres 31 den sogenannten Heiratsbefehl, die Idee, dass nicht nur die SS-Männer ausgelesen werden sollten, sondern auch ihre verlobten künftigen Ehefrauen sich einer solchen rassistischen Auslese unterwerfen sollten, damit dann die Kinder umso nordischer, einrassiger sein sollten. Himmler hat dann auch befohlen, dass jeder gute SS-Mann 4 Kinder haben solle, um eben einen solchen Neuadel, so hat es Darré formuliert, heraufzuzüchten. Das war die Hauptrolle, die Frauen in dieser sogenannten Sippengemeinschaft spielen sollten, also Ehefrauen und Mütter in einem rassistischen Zuchtprojekt sein. Als dann vor allen Dingen nach dem sogenannten Röhmputsch, also der Ermordung der SA-Führerschaft, insbesondere durch die SS, die SS unabhängig wurde und Himmler und seinem Orden gelang, zunehmend Machtpositionen zu usurpieren und an sich zu ziehen, kam dann auch für Frauen eine weitere Rolle hinzu, nämlich Mitarbeitende, schlicht Angestellte in einem wachsenden Profiflügel der SS zu werden. Das ging dann bis hin zu den berüchtigten KZ-Wärterinnen in den Frauenkonzentrationslagern.
Wenn Sie das jetzt so beschreiben, Herr Hein, dass das irgendwie so eine Art, ja, also von Zuchtprogramm bis hin zu Elitenförderung oder eben auch Elitenkohortenbildung oder sowas war, die SS, da ist mir so ein Gedanke gekommen, dass über Autokratien und Diktaturen ja manchmal gesagt wird, dass sich die Leute eigentlich nicht raushalten können, ne? Dass die Gleichschaltung dann alle Lebensbereiche erwischt und dass es quasi auch so Szenarien gibt, wo man Karriere macht und dann plötzlich in sowas wie die SS quasi einfach reingespült wird. Ja, aber das kann ja in dem Fall überhaupt nicht so gewesen sein.
Das ist mit Sicherheit überhaupt nicht so. Wir gehen davon aus, dass eben diese Männer schon wussten, dass sie sich die radikalste aller Organisationen ausgesucht haben. Mhm. Also die SS, wie gesagt, war gewalttätiger. Die SS hat sich dann verknüpft mit diesem Extremrassismus. Die SS hat sich dann über ihre Profiflügel, eben die Konzentrationslager, SS, die Verfügungstruppen, die verschiedenen Ämter, die Himmler da einrichten ließ, doch auch als ziemliche Machtelite herausgestellt. Und wenn man ausgerechnet da beigetreten ist, dann wollte man schon zum radikaleren Teil gehen. Es gibt bestimmte Momente, die sozusagen diesen doch sehr linearen Gedanken der Freiwilligkeit unterlaufen. Das waren in der späten Kampfzeit, also 31, 32, teilweise Abkommandierungen aus der SA in die SS. Also da sind Männer einfach rüberversetzt worden. Das waren insbesondere im Bereich der Polizei, die ja unter Himmler dann mit der SS verschmolzen wurde, ein gewisser Druck auf Polizeibeamte doch beizutreten. Und das war dann vor allen Dingen in der Kriegsendphase, als Himmler auch Chef des Ersatzwehrs war, Einziehungen in die Waffen-SS von ganz jungen Männern. Da sprechen wir aber von den Jahrgängen 27, 28 sowas. Bei all diesen Einschränkungen der Freiwilligkeit muss man aber auch sagen, wer dann drin war und bei Verbrechen mitgemacht hat, der hat sich nun wirklich nicht aus Versehen schuldig gemacht. Mhm. Wir haben genug Belege, dass Männer, die wieder raus wollten oder in den Verbrechenskomplexen nicht mitmachen wollten, das doch ohne allzu gravierende Strafen tun konnten. Also der Hinweis, ja, dann wäre ich ja selbst an die Wand gestellt worden, stimmt schlicht nicht. Da gibt es genug Gegenbelege.
Dann vielleicht als allerletztes nur noch, Herr Hein, in der vielleicht angemessenen Kürze, hat sich die SS dann auch in besonderer Weise für den Holocaust verantwortlich zu zeigen?
In besonderer Weise ist untertrieben. Die SS ist meines Erachtens der Hauptvollstrecker des Holocaust. Das geht los bei den sogenannten Euthanasieverbrechen, die von SS-Führern organisiert werden im Auftrag Hitlers, also der Ermordung von kranken und behinderten Menschen. Das geht weiter in frühen Phasen des Unternehmens Barbarossas, also des Ostfeldzugs, im sogenannten Holocaust by Bullets, als SS-Einsatzgruppen 100.000 von Menschen schlicht erschossen haben. Und das endet dann in den Vernichtungslagern, die trotz der Rolle von Hilfswilligen, von Travniki, wie all diese Männer hießen, doch maßgeblich und ganz entscheidend und immer unter Führung von SS-Führern waren, die diese Vernichtung erdacht und dann durchgeführt haben.
Die SS, Geschichte und Verbrechen. So heißt das Buch von Historiker Bastian Hein. Wenn ihr noch mehr von ihm lesen wollt, jetzt gerade habt ihr ihn gehört hier in Eine Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Hein.
Danke Ihnen.
Jetzt müssen wir eines ganz klar festhalten. Als der Zweite Weltkrieg 1945 zu Ende war und als sowohl Hitler als auch Himmler schon nicht mehr am Leben waren, waren es aber immer noch hunderttausende Angehörige der SS eben doch noch. Und Matthias, wir müssen auch genau hinschauen, was aus diesen Leuten geworden ist.
Ja, wir haben ja unsere Serie Eine Stunde History angefangen mit den Nürnberger Kriegsverbrechenprozessen. 1946 war das. Und da wurde die SS als verbrecherische Organisation eingestuft. Und gegen einige SS-Leute wurden auch Gerichtsverfahren durchgeführt und Urteile gesprochen. Sehr viele SS-Leute sind aus Angst vor der Justiz geflohen. Nach 1945 kam übrigens das Gerücht auf, es gäbe eine Organisation namens Odessa. Bedeutet Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. Mhm. Und diese Organisation soll ihre Leute aus Europa nach Südamerika geschleust haben. Das war entweder sehr, sehr geheim oder es stimmte einfach nicht. Jedenfalls gibt es keinen handfesten Beweis für die Organisation. Gleichwohl sind viele SS-Angehörige über die sogenannte Rattenlinie geflohen, zum Beispiel Adolf Eichmann, der Organisator der Shoah, oder Josef Mengele, der KZ-Lagerarzt von Auschwitz-Birkenau.
Aber es gab trotzdem immer noch Abertausende, Matthias, die in Deutschland geblieben waren und die auch in diesem Land, in unserem Land, eine Zukunft hatten.
Ja, und das ging alles relativ schnell und man kann auch sagen, relativ problemlos. Viele verschwiegen ihre Mitgliedschaft und hofften, nicht entdeckt zu werden. Andere gaben erst Jahre später ihre SS-Mitgliedschaft zu. Zum Beispiel Günter Grass, Henry Nannen, Hardy Krüger oder Horst Tappert. Mhm. 1951 bekamen die Angehörigen der Waffen-SS eine Ehrenerklärung von keinem geringeren als dem damaligen NATO-Oberbefehlshaber und späteren US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower. In einer entsprechenden Denkschrift wurden sie etwas später als tapfer für ihre Heimat kämpfenden Soldaten bezeichnet.
Und war das am Ende sowas wie ein Freispruch für die SS? Wie viel von ihr ist dann in den neuen deutschen Staaten aufgegangen, in Bundesrepublik und DDR? Diesen Faden, dem wollen wir jetzt nochmal nachverfolgen mit Historikerin Annette Weinke von der Uni Jena, denn sie selbst ist auch diesem Faden in vielen Veröffentlichungen auf die Spur gegangen. Hallo Frau Weinke.
Schönen guten Tag, Herr Dichmann.
Erst wurde die gesamte SS als Verbrecherorganisation eingestuft, Frau Weinke, in den Nürnberger Prozessen. Ungefähr 6 Jahre später spricht Dwight D. Eisenhower den Mitgliedern, zumindest der Waffen-SS, die Ehre aus. Das sieht nicht sonderlich eindeutig aus. Was würden Sie sagen, was können wir sagen über den Umgang der deutschen Nachkriegsgesellschaft mit der SS?
Ja, wir sollten vielleicht doch noch mal kurz zurückblenden in die Zeit nach 45. Also erstmal wichtig, denke ich, da wir uns jetzt auch noch mal über das Kriegsende Gedanken machen in diesen Tagen, ist es doch noch mal wichtig daran zu erinnern, dass die SS und ihre einzelnen Unterformationen wirklich in den letzten Kriegsmonaten noch unsägliche Verbrechen verübt haben. Also das ist ja eine Blutspur, die sich von Osteuropa dann nach Westeuropa verlagert. Also da sollte man einfach nochmal dran denken, dass eben dieses schreckliche Massaker von Oradour-sur-Glane von der Waffen-SS verübt worden ist mit über 600 Toten, dass die schrecklichen Verbrechen an amerikanischen Soldaten, Kriegsgefangenen in Malmedy, dass das eben Verbrechen waren, die in die letzten Kriegsmonate fallen und die auf das Konto der SS gehen. Und das ist eben auch ein zentraler Grund dafür, dass die Alliierten sehr viel Energie darauf gesetzt haben, die SS als Organisation anzuklagen in Nürnberg, was ja dann auch geschehen ist. Allerdings fängt eben mit dieser Nürnberger Geschichte, fängt dann auch die Geschichte einer sehr widersprüchlichen und selektiven Rezeption an. Also das muss man sehen. Das hängt damit zusammen, dass die alliierte Anklageerhebung sich auch schon versucht hat, sozusagen einzustellen auf die vermuteten Gegenargumente der deutschen Verteidiger, die übrigens zum Teil auch selbst der SS angehört haben und dem Gericht. Ja, und das Problem war eben, dass man mit diesen Organisationsverbrechen Hunderttausende von SS-Angehörigen zunächst mal verarzten wollte, will ich mal salopp sagen. Und dass das Gericht aber da natürlich auch einen gewissen Riegel vorgeschoben hat, also dass man sozusagen differenziert vorgehen wollte und dass die Verteidigung dann auch nochmal versucht hat, sozusagen eben ja einzelne Formationen herauszugreifen, die angeblich eben gar nichts mit der SS zu tun haben. Also das prominenteste Beispiel ist ja dann die Waffen-SS, die schon damals in Nürnberg eben als vierte Wehrmachtsformation benannt wurde. Ne? Und da fängt dann in gewisser Weise
schon. Da öffnet
sich
im Grunde schon die Tür, sie als Soldaten zu betrachten und ihnen damit auch die Ehre wieder zu erklären.
Genau, Soldaten wie andere auch. Ja. Also das fängt eben an. Es ist auch wirklich eine massive Geschichtsklitterung, die da schon einsetzt und die dann sich nach und nach sozusagen auch in die deutsche Gesellschaft hineinfrisst, die ja auch durchaus eben empfänglich ist für solche exkulpierenden Narrative. Ne?
Sie haben ja auch gerade die schiere Zahl nochmal angesprochen, Hunderttausende Mitglieder, die die SS hatte. Diese Hunderttausenden SS-Mitglieder sind in die deutsche Gesellschaft, die beiden deutschen Gesellschaften, wir müssen ja vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen BRD und DDR, sind sie, ja, wie sind sie übergegangen? Sind sie irgendwie integriert worden?
Naja, erstmal sind sie nicht integriert, sondern sie sind erstmal in die Internierungslager gewandert, und zwar sowohl im Osten als auch im Westen. Also in der sowjetisch besetzten Zone haben sozusagen Leute in den Speziallagern gesessen. Die saßen da auch erstmal, ohne dass da überhaupt was passierte. Da fanden ja auch gar keine Gerichtsprozesse statt. Auf der anderen Seite fanden eben auch exemplarische Musterprozesse statt, wie zum Beispiel der Sachsenhausen-Prozess, wo dann eben das SS-Lagerpersonal angeklagt wurde in einem großen Schauprozess, der allerdings eben dann schon diese Stoßrichtung trug. Also im Grunde haben wir es hier sozusagen ja mit dem kapitalistischen System, dem kapitalistischen Faschismus zu tun, der eben sich Helfershelfer unter der SS gesucht hat, um ja diese schrecklichen Verbrechen zu begehen. Wir haben aber eben auch in der SBZ die Militärtribunale, sowjetische Militärtribunale, die ja bis 55 arbeiten und die eben auch viele SS-Leute verurteilen, die dann in die Sowjetunion wandern. Und dieser Mechanismus führt dann ja automatisch dazu, dass sie im Westen sozusagen als Opfer eines sowjetischen Totalitarismus angesehen werden. Ne? Das darf man nicht unterschätzen, dass sozusagen, wenn die mit der kommunistischen Herrschaft dann zu tun bekommen, dann werden sie Opfer des Kommunismus, wenn sie es, das wird dann sozusagen umetikettiert. Und in den westlichen Zonen sitzen die Leute ja dann zunächst auch in den Internierungslagern. Das Problem ist dann halt, das kennen wir ja, dass die Entnazifizierung eben so flächendeckend angelegt war, dass dann wirklich die großen Fische am Ende sehr elegant auf freien Fuß gesetzt wurden. Ne? Das
man sieht es ja,
so ein bisschen die Problematik.
Sie haben auch häufig jetzt das Wort zunächst verwendet, Frau Weinko. Man sieht es ja auch in Ihrer Arbeit und auch in anderen Veröffentlichungen, dass es SS-Karrieren in der neuen Bundesrepublik gab.
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, auf wen Sie da anspielen. Ich würde schon sagen, dass jetzt in der politischen Führungsebene, dass das dort wirklich eher die Ausnahme war. Also SS-Karrieren sehe ich da nicht so viele jetzt an vorderster Front. Und ich denke, man muss auch, wenn man sich die Ministerienforschung, an der ich ja selbst auch beteiligt war, wenn man sich das anschaut, dann gibt es da natürlich auch starke Unterschiede. Wir wissen das von der Bundeswehr selbst, da wurde ja relativ stark gesiebt. Obwohl die Himmeroder Denkschrift da auch, aber die Himmeroder Denkschrift vom Oktober 50 im Zuge der Wiederbewaffnung schon diese Ehrenerklärung angelegt hat, also dass eigentlich die Waffen-SS zu uns gehört und da eigentlich im Grunde eben voll integrationsfähig sein soll. Aber ja, in den Ministerien selbst, glaube ich, ist das Thema wirklich eher runtergespielt worden. Also der ein oder andere ist dann eben trotz SS-Belastung wieder auf seinen Posten gekommen, allerdings eher unter dem Rubrum der Verschwiegenheit, während das beim BND natürlich gar nicht der Fall war. Das wissen wir jetzt durch die neueren Forschungen. Dem Kollegen Gerd Zelter zum Beispiel hat er ja wirklich sehr, sehr markante Befunde zutage führte, dass es da eben ein positives Auslesekriterium war. Also wenn ich sozusagen bei SS, WIPO SD gewesen bin, Gestapo gewesen bin, dann war ich sozusagen prädestiniert, bei der Organisation Gehlen bzw. beim BND dann unterzukommen.
Jetzt haben wir 2025, Frau Weinke, Sie haben es ja selber auch gerade schon gesagt, wir denken jetzt 80 Jahre danach an das Ende des Zweiten Weltkriegs und auch noch an die letzten Verbrechen der SS. Was glauben Sie, wie viel Bewusstsein ist heute für die Geschichte der SS und vor allem eben für ihre Verbrechen da?
Also mein Eindruck ist, dass das Geschichtswissen relativ nebulös ist. Das zeigen auch jetzt eben die Diskussionen über diese haarsträubenden Auslassungen von Leuten wie ja, Maximilian Krah und Tino Chrupalla, dass das auch eigentlich in der Öffentlichkeit zwar auf Empörung stößt, aber doch das Grundwissen fehlt, würde ich sagen. Also dieser Mythos, der auch einer europäischen Waffen-SS, ja, der in rechtsextremen Kreisen über viele Jahrzehnte gepflegt wurde, ne? Die Tatsache, dass da sozusagen eben aus den osteuropäischen Gebieten Muslime, Elsässer, dass die da sozusagen zwangsrekrutiert wurden für die SS. Das hat sich dann ja fortgesetzt, hat sozusagen seine eigene Dynamik entwickelt in diesen rechtsextremen Diskursen. Und ich glaube, dass das eben heutzutage gar nicht mehr so bekannt ist. Diese Details, die auch zugegebenermaßen einigermaßen kompliziert sind, Und deswegen wird es auch zwar mit Empörung quittiert, aber das historische Wissen fehlt, um diese Bemerkung dann wirklich eindeutig historisch auch in die Schranken zu weisen, als historisch falsch zu identifizieren.
Aber ist es so kompliziert? Ist es so kompliziert, Frau Weinke? Die SS war eine Verbrecherorganisation.
Ja, das ist richtig, eine Verbrecherorganisation, aber trotzdem wird natürlich gespielt mit den Geschichtsbildern, die eben, wie ich schon eingangs sagte, von Nürnberg ausgehen. Das Gericht selbst hat Relativierungen vorgenommen. Es muss bewusst gewesen sein, den Leuten, als sie in die SS eintraten, dass dort Verbrechen begangen wurden. Also diese individuelle Schuld, die von dem Gericht als sehr zentral angesehen wurde, die ist dann eben aufgegangen in so entlastende Narrative in der bundesdeutschen Gesellschaft. Und diese entlastenden Narrative haben sozusagen ein Eigenleben entwickelt. Und das wird heute noch reproduziert.
Mhm. Unter anderem von jemandem, der jetzt im Bundestag sitzt.
Ja.
Mhm. Annette Weinke, Historikerin an der Uni Jena, über die SS und wie sie in unserer neuen bundesrepublikanischen Gesellschaft so aufgegangen ist. Danke fürs Gespräch, Frau Weinke.
Ja, sehr gerne. Bitteschön.
Vor 100 Jahren wurde die SS gegründet. Damit haben wir heute angefangen. Vor 80 Jahren sind wir dann von den Nazis befreit worden, sind sie besiegt worden. Das habe ich euch ja Anfang des Jahres schon gesagt, dass uns das dieses Jahr sicher viel und oft beschäftigen wird. Wenn ihr dann vielleicht neulich unsere Sendung zu Auschwitz gehört habt und natürlich dann auch die heute zur SS, dann ist es doch irgendwie schwer vorstellbar, dass es zu dieser Zeit zwei Meinungen geben kann. Eigentlich kann es nur eine geben, dass wir damals die größte Scheiße angerichtet haben, die je angerichtet wurde. Aber die Frage ist, Matthias, ob das eben wirklich alle so sehen.
Es kommt wie immer im Leben auf den Blickwinkel des Betrachters an. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Dabei gibt es zumindest große Unsicherheit bei der Bewertung der NS-Zeit. Für die einen war das der berühmte Vogelschiss einer tausendjährigen Geschichte und für die anderen ist es eine Zeit, nach der nichts mehr war wie vorher. Die einen plädieren dafür, die 12 Jahre Nazi-Diktatur ruhen zu lassen. Andere wiederum wollen mehr Aufklärung und warnen vor einer Wiederholung. Und das liegt eben daran, dass wir monströseste Verbrechen in den Vernichtungslager begangen haben, dass Deutschland einen Weltkrieg mit Millionen Toten angezettelt hat und dass wir einer rassistischen Vernichtungsideologie gefolgt sind, die es weder davor noch danach gegeben hat. Das alles, das gebe ich gerne zu, ist wirklich schwer zu begreifen und noch schwieriger ist es, diese Zeit als eine von vielen abzutun und ihr keine besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Deshalb tun wir das Gegenteil und widmen ihr große Aufmerksamkeit dieses Jahr, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Trotzdem, das wisst ihr auch, sind in der Geschichte der Menschheit noch viele andere Dinge passiert, die uns bis heute beschäftigen. Und eine solche Sache wäre der Bürgerkrieg im Libanon vor 50 Jahren. Darum geht es das nächste Mal in einer Stunde History. Ich bin Markus Dichmann, danke dir, Matthias. Ciao, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.